Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Oha, 2 Tage ist es jetzt her. Da sind wir auf Sendung gegangen mit unserer ersten Vorschaufolge auf die neue Spielzeit. Aus der Landeshauptstadt heißt sie, und ich hoffe, ihr habt schon reingehört. Das ist ja wohl das Mindeste. Und so kann ich euch mit bester Laune begrüßen zur neuen Ausgabe Saisonvorschau Nummer 2 von 6 auf die Spielzeit 2024-2025. Sie heißt fast nur Hessen, und wir beschäftigen uns mit einer Mannschaft, die beinahe in Hessen zu Hause ist. Das ist der THSV Eisenach. Wir schauen zur HSG Wetzlar, und den Auftakt, den macht die MT Melsung, und in der Leitung ist der geschätzte Kollege Björn Mahr von der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen. Moin Björn, ich grüße dich.
Hallo Sascha.
Ich bin sehr gespannt, was du mir zu erzählen hast. Ich weiß, das sage ich immer, und ich sage auch immer, dass ich mich freue, dass die Kollegen zu Gast sind, aber das möchte ich an der Stelle nochmal betonen, das ist nicht selbstverständlich. Alle stecken ja auch irgendwie in den Vorbereitungen auf die neue Saison und müssen sich bei den Neuzugängen erstmal ein bisschen reinfinden. Klar, den einen oder anderen kennt man schon, aber in Melsungen ist es beispielsweise so, dass man einige noch nicht so sehr kennt, und darüber sprechen wir gleich, aber wir schauen zurück auf die vergangene Saison. Die Björn sehr, sehr gut angefangen hat, bis man beim BHC verlor, der bis dato noch keinen Punkt geholt hatte. Der BHC, wir wissen, das ist hinterher abgestiegen, aber insgesamt glaube ich, dass man mit der Spielzeit 23-24 in Nordhessen extrem zufrieden war.
Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht, weil natürlich der Pokalerfolg, also dass man Zweiter geworden ist in Köln hinter dem SC Magdeburg, das hat viele Leute natürlich auch begeistert hier in der Region. So einen Auftritt hätte man nicht erwartet, doch dazu, wo man ja im Halbfinale die SG Flensburg-Handewitt überzeugend geschlagen hat, und gerade die Flensburger sind ja ein Angstgegner der Melsunger. Von daher, durch den Pokalerfolg mit der verbundenen Europapokalqualifikation, das sind alles Sachen, die natürlich hier gut angekommen sind.
Gar keine Frage. Und es hat dann auch dafür gesorgt, dass der Zuschauerschnitt wieder nach oben gegangen ist. In der Saison 22-23 lag er bei ungefähr 3.500 und jetzt bei fast 4.000 Zuschauern, ein Zuwachs von 13,1%. Also das schlägt sich auch nieder bei den Fans der MT. Die haben wieder richtig Lust auf den Verein, und das war ja, ich will nicht sagen, das Motto vor dem Start vor einem Jahr, dass man gesagt hat, man will wieder die Leute begeistern. Aber mehr oder weniger war es ja genau so.
Ja, genau, so hat es auch geklappt. Allerdings muss man auch immer noch sagen, nachdem sie die ersten 7 Spiele alle gewonnen haben, darunter war kein Heimspiel, in dem die Halle ausverkauft war. Das kam tatsächlich erst dann mit dem Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Also man hat natürlich trotz der Erfolge zu Beginn, hat es erstmal gedauert, bis die Fans sich dann wieder komplett für die MT begeistert haben.
Ich kann mich sehr gut erinnern, weil die MT ja mit 3 Heimspielen in die Saison gestartet ist. Und da haben wir vorher gesprochen und du hast gesagt, das kommt der Mannschaft natürlich entgegen, aber da waren ja auch gute Gegner mit dabei. Trotzdem, man hat die 3 Spiele gewonnen. Man hat, glaube ich, den HSV dann mit einem Tor geschlagen. Ich meine, Leipzig wäre auch einer der Gegner gewesen. Du kannst mich gleich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege. Aber das war so ein richtiger Schub.
Ja, das erste Spiel war ja gegen Leipzig und das haben sie nur mit einem Tor gewonnen. Wahrscheinlich meintest du dieses Spiel, aber das war am Ende auch ziemlich viel Glück. Aber daraus ist dann halt das entstanden. Also ich meine, vor allem der Erfolg in Kiel, damit haben sie ja dann aufhorchen lassen und dann warst du halt in so einem Flow.
Ja, das war nicht irgendein Erfolg in Kiel. Die hat man komplett dominiert, die Zebras damals. Das war wirklich ein sensationelles Spiel. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich das gesehen habe und habe gedacht, was ist denn eigentlich da los? Und ja, zwischenzeitlich haben sie, glaube ich, mit 9 Treffern geführt. Das war wirklich phänomenal. Und lass uns darüber sprechen, welche Spieler gut reingefunden haben. Sie haben ja beispielsweise einen Deinis Christopans verpflichtet, wo viele gesagt haben, ah, der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber dieses Stahlbad Bundesliga, das hat er im ersten Jahr gut überstanden, finde ich zumindest.
Ja, das kann man durchaus sagen. Er hat da wirklich immer wieder wichtige Akzente gesetzt. Er ist jetzt nicht der Haupttorschütze, aber er kann natürlich aufgrund seiner Größe viele Spieler gut einsetzen. Und damit ist er natürlich also sehr gefährlich für alle Gegner.
Wer mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, und ich weiß nicht, ob ihm das jeder zugetraut hat, war Adrian Schiposch. Von dem haben viele gesagt, ja, aber der kassiert immer so viele Zeitstrafen, der ist sehr anfällig in der Isolation. Ja, er ist nicht der allerbeweglichste Spieler, ist natürlich auch sehr, sehr groß mit beinahe 2 Metern. Aber auch da bin ich der Meinung, sehr gute erste Saison in der Bundesliga.
Er hat der Mannschaft zu sehr viel Stabilität verholfen, war teilweise sogar ja auch im Angriff erfolgreich, was man jetzt im Vorfeld nicht unbedingt gedacht hat. Aber auch da hat er Akzente gesetzt. Aber letztlich ist natürlich sein Kerngeschäft die Deckung. Und die hat er wirklich gut zusammengehalten. Und obwohl er ja sehr viele Einsätze hatte, auch durch die EM in Deutschland, hat er wirklich es geschafft, immer wieder große Leistungen für die MT zu zeigen.
Einer, der auch große Leistungen gezeigt hat, ist eigentlich ein kleiner, ist nur 1,68 groß, Erik Balenciaga. Toller Einstart in die Bundesliga. Am Ende ist ihm so ein bisschen die Luft ausgegangen.
Ja, er war natürlich auch wirklich besonders gefordert. Das darf man ja nicht vergessen. Jonsson war immer mal wieder verletzt und hatte ja sowieso eine andere Position im linken Rückraum. Von daher musste er natürlich schon viel leisten und der mögliche Ersatz Domagoj Pavlović stand auch nicht zur Verfügung über viele Monate. Von daher lastete sehr viel auf seinen Schultern, aber er hat das wirklich fantastisch gemacht. Ich glaube, mit ihm hat in der Bundesliga vor dieser Saison keiner gerechnet gehabt und er hat wirklich gezeigt, dass er eine echte Verstärkung für einen Bundesligisten wie die MT Melsungen ist.
Am Ende war es Platz 5. Und das DHB-Pokalfinale. International war man nicht mit dabei. Das bedeutet, man hat eigentlich in beiden Wettbewerben fast das Maximum erreicht. Ich denke, das kann man auf jeden Fall so ausdrücken. Das Einzige, was die ganze Geschichte so ein bisschen getrübt hat, finde ich, war dann auch hinten raus die Entwicklung von Timo Kastening. Da bin ich ein bisschen, ich will nicht sagen bedrückt, das ist natürlich völlig überspitzt formuliert, aber muss man sich da Gedanken machen, was bei Timo Kastening so los ist?
Also ich finde auch, dass er sich sehr schwer getan hat, dann vor allem in der zweiten Hälfte der Saison, wie sehr das an ihm genagt hat, dass die EM in Deutschland nicht gut für ihn gelaufen ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat er sich sehr schwer getan danach. Und da er ja auch der Kapitän der Melsunger Mannschaft ist, lastet viel Druck auf ihm. Weiß nicht, ob das jetzt immer gut war, aber ich glaube, dass er so ein Spieler ist, der sich da keinen Kopf macht und der sich auch irgendwann wieder daraus befreien kann und der Mannschaft die Akzente geben kann, die sie braucht.
Davon gehe ich auch aus und so ein frischer Start in eine neue Saison, der kann dabei auf jeden Fall helfen. Schauen wir auf einen Spieler, der nicht mehr für die MT spielt, also natürlich auf alle, aber auf einen ganz besonders, mit dem ich beginnen möchte. Den Namen hast du schon genannt, Domagoj Pavlović. Der ist 2018 zur MT gekommen und ich weiß, dass du damals sehr von ihm geschwärmt hast. Du hast gesagt, das ist ein Spieler, der eigentlich alles mitbringt und der Meinung bin ich auch. Das ist eigentlich ein Spieler mit unfassbar viel Potenzial. Er wurde aber wirklich dermaßen ausgebremst von seinem Körper. Das ist mit Pech schon gar nicht mehr richtig beschrieben. Er ist jetzt nicht mehr bei der MT. Er wohnt noch in Melsungen, wie du mir gesagt hast, aber er wird nicht mehr für die MT auflaufen. Das finde ich insgesamt äußerst schade.
Ja, bei seiner Karriere ist natürlich einiges nicht so gelaufen, wie er sich das selbst wahrscheinlich erhofft hat, weil er natürlich eine beispiellose Verletzungsmisere hinter sich jetzt hat. Also bei der MT war er jetzt gerade in den letzten 2 Jahren ja dauerverletzt. Ich muss immer wieder an das Spiel in Berlin denken, kurz nach Weihnachten. Das war ja noch während der Corona-Zeit, muss man sagen. Und da hat er sich, obwohl er schon Probleme im Adduktorenbereich hat, hat er sich dann nochmal in den Dienst der Mannschaft gestellt, hat letztlich dafür gesorgt, dass Melsungen in Berlin damals gewonnen hat. Aber danach waren die Adduktoren bei ihm solidiert, wenn man das so sagen kann, dass es halt wirklich eine ganz lange Pause gab und er hat sich ja bis heute davon nie so richtig erholen können.
Sehr, sehr schade. Ich bleibe dabei und mal gucken, was er in der Zukunft macht, ob er überhaupt nochmal auf die Platte zurückkehrt. Aber kann mir vorstellen, dass er vielleicht in seiner Heimat in Kroatien nochmal spielen wird. Wir schauen auf prominente Namen, die gegangen sind. Und der prominenteste, vielleicht nicht aktuell, aber wenn man auf seine Historienmeldungen blickt, ist Julius Kühn. Der spielt jetzt in Bietigheim. Hat mich ein bisschen überrascht, dass er zum Aufsteiger gegangen ist. Er hat die MT in den vergangenen Jahren schon sehr geprägt.
Ja, das auf jeden Fall, gerade in den ersten Jahren. Er kam ja genauso wie die Spieler Tobias Reichmann, Sven Lemke, Nebojša Simić. Er kam ja genauso wie die in 2017 und war natürlich auch mit sehr vielen Vorschusslorbeeren damals bedacht worden. In den ersten Jahren hat das ja auch super geklappt, aber dann hatte er, du weißt es ja ganz genau, vor der WM 2019 in Deutschland den Kreuzbandriss. Der hat ihn einmal zurückgeworfen und dann hat er später ja nochmal die schwere Verletzung im Spiel bei den Rhein-Neckar-Löwen erlitten am Fuß, die ihn ja nochmal über 12 Monate letztlich arg gehandicapt hat. Und in den letzten Jahren hat er natürlich auch das Pech, dann kam ein anderer Trainer bei der MT Melsungen, der jetzt seine Qualitäten vielleicht nicht so gefördert hat. Und ja, dann hat er sich natürlich schwer getan. Ich glaube aber schon, dass er die Qualität hat, um nochmal richtig gut zu werden.
Das glaube ich auch. Er ist jetzt auch keine 36 oder 37 Jahre alt. Also ein bisschen was hat er, glaube ich, noch im Tank und sehr, sehr viel noch im Tank hat auf jeden Fall Ivan Martinović. Glaubst du, wenn er die Entscheidung vor, sagen wir mal, 4 Monaten nochmal hätte treffen müssen, gehe ich zu den Rhein-Neckar-Löwen oder bleibe ich in Melsungen, wäre sie gleich ausgefallen?
Das ist eine gute Frage, Sascha. Die haben sich hier auch schon viele gestellt. Als er sich dazu entschieden hat, das war natürlich eine ganz andere Zeit, da lief es bei der MT gerade nicht gut, die Rhein-Neckar-Löwen waren kurz vor Pokalerfolg und er hat natürlich schon die Befürchtung gehabt, dass er nicht mehr bei der MT zum Einsatz kommt, weil Kai Häfner noch da war und dann ist Christoph Panz, der schon als Neuzugang vorgestellt wurde. Deswegen kann ich natürlich ein Stück weit verstehen, dass er damals sehr verunsichert war und seine Zukunft nicht gefährden wollte. Ich glaube aber schon jetzt, nachdem er jetzt gesehen hat, wie die letzte Saison lief, hätte er wahrscheinlich da durchaus noch Interesse gehabt, bei der MT zu bleiben, weil er natürlich auch eine wichtige Rolle dann in der vergangenen Saison hatte.
Ja, definitiv. Also das ist wirklich ein fantastischer Spieler. Sensationell, welche Fähigkeiten der hat. Das haben wir ja jetzt auch in den vergangenen Monaten gesehen, wenn er für die kroatische Nationalmannschaft aufgelaufen ist. Und ich denke mal, Marc Stevermüher, wenn wir dann über die Rhein-Neckar-Löwen sprechen, der wird das dann auch nochmal bestätigen. Aber ja, er ist einer von 3 Prominenteren, die den Verein verlassen haben. Der nächste Prominente in Anführungsstrichen ist Sindre Ajo. Der spielt jetzt für Ribe Esbjerg in Dänemark. Ja, Norweger, der auch kurzfristig verpflichtet wurde. Ist das ein Spieler, dem wir zu wenig Beachtung geschenkt haben? Wollte die MT den eigentlich gerne behalten oder passt das jetzt mit seinem Abgang?
Also ich denke schon, dass es der MT schwergefallen ist, ihn ziehen zu lassen. Allerdings ist er natürlich von Haus aus Mittelmann und da war er schon limitiert, als er gekommen ist. Er hat zwar dann halt sich so ein bisschen in der Rolle des Allrounders profiliert, das kann man ja durchaus sagen, aber irgendwie für einen Bundesligisten ist es schwierig mit ihm, weil dafür hat er einfach nicht die Qualität, um auf der Mitte dauerhaft solche Leistungen zu zeigen. Der kann punktuell mal helfen und wenn du jetzt keinen Spieler hast, dann bist du froh, dass du ihn hast und wenn du Glück hast, dann kannst du ihn halt auch mal auf links außen bringen, wenn du da Probleme hast. Aber er kann jetzt nicht dauerhaft bei einem Erstligisten auf der Mitte agieren. Ich glaube, der hat bestimmt gehofft, dass er einen Verein findet in der Bundesliga, der ihn vielleicht so als Backup nimmt, aber da hat sich tatsächlich keiner gefunden. Ich bedauere es, dass er weggegangen ist, weil der wirklich eine Entwicklung genommen hat in dieser Saison, also in der vergangenen Saison. Die war schon grandios. Also der kam ja hierher und keiner kannte ihn und irgendwie hatte man auch nicht das Gefühl, naja, ob der jetzt so einen Körperbau sich verschafft hier, um in der Bundesliga zu bestehen. Aber genau das hat er geschafft. Der hat hier richtig viel Kraft investiert in das Ganze und er war ja auch ein echter Stimmungsmacher. Also obwohl er so neu dabei war, hat er hier wirklich Begeisterung geweckt. Also das war schon phänomenal, was der Junge mit diesen Voraussetzungen geschaffen hat in dieser einen Saison.
Vielleicht sollten wir da mal ein bisschen genauer hinschauen, wie er sich so in Esbjerg macht. Die dänische Liga ist aber eventuell dann genau das Richtige für ihn. Es gibt noch 3 Ergänzungs- bzw. Nachwuchsspieler, die nicht mehr mit dabei sind. Ben Beekman, der spielt jetzt beim TV Emstetten. Manuel Hör, der spielt beim TuS N Lübecke und Lasse Ohl beim TV Hüttenberg. Und damit springen wir zu den neuen Spielern. Einer ist Amin Damul. Das zog sich ja ein bisschen hin. Es gab viele Diskussionen. Kommt er schon ein bisschen früher? Meldung, eine Ablöse an GWD Minden. GWD hat sich dann entschieden, den Spieler nicht abzugeben oder die MT hat sich nicht entschieden, die ausreichend hohe Ablöse zu zahlen. Das kann man drehen, wie man möchte. Aber er ist jetzt da und er hat viele Qualitäten. Er ist nicht der beste Abwehrspieler. Ich glaube, das ist logisch, aber er kann vorne für viel Gefahr sorgen.
Das hat er jetzt auch schon in der Vorbereitung deutlich gezeigt. Also man muss ehrlich sagen, zuletzt waren einige Spieler so ein bisschen müde und er ist wirklich explodiert. Jetzt gab es auch noch ein Turnier in Kassel mit Kielce, Magdeburg und Szeged. Und da hat er wirklich gezeigt, welche hohe Qualität er hat, wie er teilweise da die Abwehr überwunden hat. Das war wirklich phänomenal, das zu sehen. Und ich glaube, mit ihm und Eric Balenciaga hat die MT auf der Mitte 2 richtig gute Spieler. Also Balenciaga sorgt ja mehr für Struktur, aber Damul ist mit seiner Gefahr, die er ausstrahlt, also eine Riesenverstärkung für die MT.
Also bei der Gefahr, die Aaron Menzing ausstrahlt, muss er ja auch eine richtige Verstärkung sein.
Ja, auch der hat schon gezeigt, was er kann. Also man muss ja sagen, er war jetzt auch nicht so lange aus der Bundesliga weg. Er kennt so ein bisschen das, was ihn hier erwartet. Aber was mich halt so am meisten begeistert hat, ist, wie schnell er sich hier zurechtgefunden hat bei der MT. Es ist ja nicht so, dass er aus 10 Metern trifft, sondern er setzt auch die Kreisläufer der MT unglaublich gut ein. Das wird also garantiert eine Stärke dieser Mannschaft werden.
Ja, und die Kreisläufer, die sind ja relativ gut, also physisch sehr, sehr gut. Deswegen sollte das eigentlich funktionieren. Alexandre Cavacanche kommt aus Nantes, ist Portugiese und dazu sollte ich vielleicht erwähnen, dass ich mich durchaus für diesen Spieler in den letzten Jahren immer mal ein bisschen mehr interessiert habe als vielleicht für andere, die nicht so im Fokus waren. Ich finde, dass er sehr, sehr gut reinpasst bei der MT Melsung. Hast du da die gleiche oder eine andere Meinung?
Das Problem war, dass er zu Beginn dieser Vorbereitung noch nicht einsatzbereit war, weil er aus seiner Zeit in Nantes eine Rückenverletzung mitgebracht hat. Und deswegen musste man sehr behutsam mit ihm jetzt vorgehen, bis er richtig durchstarten kann. Jetzt hat er aber dann zum Trainingslager in Spanien, respektive Portugal, hat er mitgemacht. Und man muss schon sagen, also er ist unheimlich abgezockt. Da muss man schon sagen, man sieht so ein bisschen, dass er halt natürlich häufiger Europapokal gespielt hat. Es sind so einfache Sachen, wo du halt merkst, wenn der Gegner den Torwart mal rausnimmt anstelle eines weiteren Feldspielers und Melsung kommt in Ballbesitz, er sieht sofort das leere Tor und wirft da sofort hin. Also das zeigt halt schon, der ist sehr handlungsschnell, der hat also eine unheimliche Qualität.
Davon gehe ich aus. Wo ich nicht wirklich was zu sagen kann, ist zu Nicola Enderleit. Das ist ein dänischer Spieler, in Kolding geboren und da auch in der Jugend aktiv gewesen. Zuletzt beim Team Twist Holstebro für gleich 5 Jahre unter Vertrag und jetzt eben bei der MT Melsung für Rückraum rechts verpflichtet. Und er ist damit de facto der Nachfolger von Ivan Martinovic, aber er ist auch Jahrgang 97, 27 Jahre alt. Damit kommt er relativ spät in die Bundesliga. Traust du ihm trotzdem den Schritt zu, sich hier zu etablieren und Fuß zu fassen? Was ist das für ein Typ?
Also das ist ein sehr angenehmer Typ auf jeden Fall. Er hat auch schon punktuell gezeigt, welche Qualitäten er hat. Man darf jetzt nicht den Fehler machen, ihn mit Ivan Martinovic zu vergleichen, weil Ivan Martinovic ist ein herausragender Handballer auf der Rückraumrechtsposition und das ist er jetzt nicht. Aber er hat natürlich gewisse Qualität, er kann gut in der Abwehr spielen und ich glaube auch, dass er in der Verbindung mit Deinis Christopanz im rechten Rückraum einiges erreichen kann. Ich kann jetzt nicht in die Glaskugel gucken und sagen, der ist sofort in der Bundesliga angekommen, das weiß ich nicht. Dafür hat man jetzt auch, weil er zuletzt immer auch mal geschont worden ist, da hat er leichte Verletzungen. Da kann man jetzt noch nicht sagen, wie schnell das bei ihm klappt. Aber man kann halt auch sagen, im letzten Jahr hatte die MT mit ihren Neuzugängen ein glückliches Händchen und die haben sich alle relativ schnell da als wichtige Verstärkungen entpuppt. Man hofft das jetzt auch, dass das mit diesem Spieler und mit den anderen 4, die ja noch da sind, auch ist.
Wer hier genau zuhört, der weiß, dass ich häufiger mal bei Wikipedia unterwegs bin, um mich zu informieren über die Spieler. Und dann sehe ich bei dem letzten Neuzugang, über den wir sprechen, bei Privates, sein Vater ist David Barufet, der ebenfalls als Handballspieler aktiv war. Das ist fast schon untertrieben, das so zu formulieren, weil David Barufet natürlich eine absolute Handballlegende ist, gar keine Frage, beim FC Barcelona und auch mit der spanischen Nationalmannschaft. Aber sein Sohn, der heißt Jan Barufet und ist ein junger Linksaußen, hat mit der U19 von Spanien die WM gewonnen, mit der U18 die Europameisterschaft, hat sogar schon für den FC Barcelona in der Liga Asobal und auch in der Champions League gespielt, ist offiziell auch Champions League-Sieger der vergangenen Spielzeit. Jetzt hat man da aber mit David Mandic beispielsweise einen Mann, der ja auch in der Deckung auf Halb spielen kann und deswegen glaube ich, ist er sehr, sehr wertvoll für die MT Melsung. Wie wertvoll kann denn Jan Barufet werden?
Ich habe ja die Vermutung, dass das einer der Shootingstars in dieser Saison wird. Der hat natürlich es nicht einfach, ne? Der kommt jetzt vom FC Barcelona und kam natürlich relativ spät zur Mannschaft, weil er noch bei der U20 Europameisterschaft war in Slowenien. Aber man merkt halt, dass dieser Junge ein unglaubliches Talent hat. Also der wirft 7 Meter eiskalt, der hat gegen Magdeburg 8 7 Meter verwandelt. Alle 8 im Verlauf eines Spiels, das zeigt halt schon, dass dieser Junge über sehr viel Qualität verfügt. Ich muss auch sagen, dass der halt insgesamt eine unheimliche Durchschlagskraft hat. Und was sich in der Vorbereitung schon gezeigt hat, dass er in der Abwehr, der wird halt nicht auf Außen spielen. Den haben sie sogar teilweise ins Deckungszentrum mal gespielt. Der ist ja nun auch ein bisschen von der Größe her sehr stattlich, vielleicht ein bisschen schmächtig, aber durchaus auch in der Lage, im Abwehrzentrum zu decken. Und da hat man sich, glaube ich, also einen richtig guten Mann geholt, der natürlich jetzt nur für ein Jahr ausgeliehen ist.
1,98 ist er groß. Na, vielleicht bleibt er auch ein zweites Jahr, man weiß es nicht, denn es gibt ja die Gerüchte, dass eben Dani Fernandes vom TVB Stuttgart ab der kommenden Spielzeit, also jetzt nicht der nächsten, sondern der, die im Jahr 2025 dann beginnen wird, dass er dann zurückgeht zum FC Barcelona bzw. dann dort seine Tore werfen wird. Und dann würde es eng werden, glaube ich, auf Dauer auf der Position, wenn dann noch so ein junger Spieler nach Barcelona ginge, beziehungsweise, wie gesagt, ist aktuell ja nur ausgeliehen von der MT Melsung. Aber das hört sich sehr, sehr vielversprechend an und dann schauen wir mal ein bisschen auf die mögliche erste Sieben. Da denke ich, ist Nibosa Simic im Tor auf jeden Fall gesetzt, auch wenn er sich mit Adam Morawski sehr gut ergänzt. Ich glaube, das ist ein tolles Duo, auf jeden Fall eins der besten in der Bundesliga und dann eben Mandic auf links außen auf der Halbposition. Wenn er denn fit ist, wahrscheinlich Ivar Arnjonsson. Ich glaube, dass er da besser reinpasst als auf der Mitteposition. Und dann haben wir eben auf der Mitte Balenciaga, über den wir eben gesprochen haben, auf halb rechts Kristopans und auf rechts außen Timo Kastening und am Kreis Rogério Moraes. Da bin ich ja großer Fan, muss ich ganz ehrlich zugeben. Oder eben Arne Frey Arnason. Was sagst du zu meiner ersten Sieben und wo siehst du es vielleicht anders?
Also da ist natürlich viel Wahres dabei. Ich glaube allerdings, dass du nach der Vorbereitung, wo jetzt Ivar Arnjonsson noch fast quasi komplett gefehlt hat, der soll ja erst kurz vor dem ersten Punktspiel wieder zur Mannschaft stoßen, also richtig ins Training einsteigen und dann vielleicht auch wieder spielen. Da muss ich schon sagen, dass Aaron Mensing erstmal na klar gesetzt ist. Ansonsten, Kristopans ist klar, rechts außen Kastening sowieso. Am Kreis hatte die MT in der Vorbereitung große Schwierigkeiten, weil sowohl Arne Frey Arnason als auch Rogério Moraes verletzt ausgefallen sind. Da musste jetzt, nachdem er noch bei den Olympischen Spielen war, musste Adrian Tsipras viel im Angriff spielen. Das wird jetzt wahrscheinlich sich zu Beginn der Saison noch ändern, weil Rogério Moraes trotz einer zunächst schwierigen Knieverletzung jetzt relativ schnell fit geworden ist und wahrscheinlich dann auch wieder an den Kreis rücken wird. Wird das alles ein bisschen spannender bei der MT sein. Aber ansonsten gebe ich dir recht, Nibosa Simic ist unumstritten die Nummer 1 und ja, das ist es.
Also der hat natürlich auch immer gute Leistungen gebracht. Da hat er, glaube ich, auch mit Morawski genau den richtigen Partner im Tor, der zwar auch relativ hohes Niveau liefert, aber auch einer ist, der das akzeptiert, dass er die Nummer 2 ist im Tor bei der MT. Ja, wir könnten jetzt noch ins Detail gehen beim einen oder anderen Spieler, aber da können wir ja auch im Laufe der Saison nochmal ein bisschen drüber sprechen, zum Beispiel halt, wie es um die Zukunft von Ivar Arnjonsson bestellt ist und ja, muss man damit rechnen, dass er vielleicht im Sommer den Verein verlässt oder nicht. Das werden wir alles noch diskutieren, da haben wir auf jeden Fall genug Gesprächsstoff. Sprechen wir noch zum Abschluss, Björn, darüber, welche Erwartungen man bei der MT hat nach so einem erfolgreichen Jahr. Ich würde jetzt mal behaupten, ohne es zu wissen, Platz 5 womöglich bestätigen, in der European League auf jeden Fall mal Viertelfinale, vielleicht sogar das Final Four erreichen, im Pokal, das kann man sowieso nicht planen. Was sagst du zu meiner Prognose, was die Erwartungen angeht?
Also Platz 5 wäre, glaube ich, jeder bei der MT sehr zufrieden mit. Zum einen weiß man natürlich, die 4 Mannschaften, die davor sind, die sind relativ stark. Als auch, dass der VfL Gummersbach sich ja deutlich verstärkt hat. Auch da hat man jetzt natürlich einen sehr harten Konkurrenten im Kampf um Platz 5. Was halt, glaube ich, wirklich für die MT Ziele sind, sind beide Final Fours. Also ich meine, es ist ein weiter Weg jetzt. Sie müssen sich ja auch erstmal für den Europapokal qualifizieren, für die Gruppenphase. Aber also für die MT wären 2 feine Vorteilnahmen also auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Erfolg.
Was glaubst du denn, wird am Ende passieren?
Ja, also ich denke mal schon, dass die MT im Europapokal eine sehr gute Rolle spielen kann, weil sie einfach natürlich jetzt eine Mannschaft hat, die die Erfahrung besitzt, also von Individualisten, dass das halt auch klappen kann. Und der Trainer Roberto Garcia Parondo hat ja auch oft genug jetzt in den letzten Monaten und auch im letzten Jahr vor allem bewiesen, wie gut er mit solchen unterschiedlichen Charakteren, mit Spielern aus unterschiedlichen Nationen zurechtkommt.
Ich brauche einen finalen Tipp mit einer Platzierung.
Ja, ich würde jetzt schon von Platz 5 ausgehen, weil das ist am realistischsten.
Dann trage ich das ein und ja, dann würde ich sagen, haben wir alles besprochen, was es zu besprechen gilt aktuell bei der MT. Vielen Dank an dich, dass du in dieser Folge den Auftakt gemacht hast. Kurze Pause und dann reisen wir weiter nach Thüringen und sprechen über den THSV Eisenach. Weiter geht's mit unserer Reise fast nur durch Hessen und wir verlassen das Bundesland und befinden uns in Thüringen, wo ein Verein ganz, ganz viele Fans in Handball Deutschland in der vergangenen Saison extrem begeistert hat, der THSV Eisenach. Und es gab einen Menschen, der gesagt hat, die haben eine Chance, in der Liga zu bleiben. Also einen, der nicht für den THSV Eisenach selber arbeitet. Er arbeitet für die Thüringer Allgemeine Zeitung und heißt Dirk Pille. Schönen guten Tag. Hallo Dirk.
Hallo, guten Tag.
Ich freue mich, dass du mit dabei bist und ich habe es ja gerade gesagt, im Vorjahr hast du auch schon dem THSV den Klassenerhalt zugetraut. Du hast damals gesagt, dass es sehr, sehr schwer wird, aber du hattest Vertrauen in den Trainer, in Micha Kaufmann und vor allem in sein System, das ja schon in der zweiten Liga viele, viele Gegner überrascht hat mit dieser offensiven Deckung. Und das war auch der Grundstein für den Klassenerhalt. Er ist weiter ins Risiko gegangen. Du warst ja nicht sicher, ob das funktionieren würde dann in der ersten Liga, aber es hat auf eindrucksvolle Art und Weise funktioniert.
Absolut, absolut. Und man muss jetzt nicht mehr vom System Kaufmann sprechen, sondern von den Systemen Kaufmann, weil Kaufmann sich quasi jeden Monat was Neues einfallen lässt. Also er spielt ganz, ganz wilde Systeme und die Spieler haben schon Schwierigkeiten, das nachts alles in ihren Kopf reinzubekommen. Aber das ist eines der Erfolgsgeheimnisse, also dass sie unberechenbar sind, weil Kaufmann jederzeit reagiert von der Bank und auch die Spieler jederzeit reagieren. Also er hat jetzt zum Beispiel im letzten Vorbereitungsspiel, da hat er eben wieder mal 10 Minuten ohne Kreisläufer gespielt mit 4 Rückraumspielern. Also es sind viele Überraschungen möglich bei Micha Kaufmann, immer noch.
Und vor allem, ich habe es ja gerade so ein bisschen angedeutet, hat auch die Gegner damit überrascht, die konnten sich teilweise da nicht drauf einstellen. Aber ich glaube, die offensive Deckung war vor allem der Schlüssel. Klar, diese Nummer mit den 4 Rückraumspielern, die ist natürlich sehr, sehr speziell und da muss man sich auch erstmal richtig drauf einstellen. Aber gerade diese Deckungsformation, die hat extrem gut funktioniert und ich hatte so, ich sag mal, im November Bedenken, ja, wenn du dann ein zweites Mal gegen diese Deckung spielst, dann weißt du eigentlich, wie du damit umgehen musst. Aber trotzdem, sie haben es ins Frühjahr hinein geschafft, auch mit dieser Art von Defensive die Gegner nach wie vor Probleme zu stellen. Gab es bei dir auch so eine Phase, wo du gesagt hast, das könnte jetzt eng werden, wenn jetzt alle wissen, wie der THSV deckt, wie sie diese Fehler provozieren, wie sie dann in die erste Welle kommen. Vielleicht klappt das dann in der Rückrunde nicht mehr. Wie war das bei dir?
Als sie das zweite Mal die Rhein-Neckar-Löwen geschlagen haben, habe ich dieses Problem nicht mehr gehabt. Also da hat sich eben gezeigt, dass diese offensive Deckung immer wieder Probleme verursacht bei Mannschaften, die eben das Gewöhnliche gewohnt sind und so dann eben angreifen. Und Magdeburg, okay, die haben das glänzend aufgelöst, aber viele andere Mannschaften sind auch im zweiten Mal nicht richtig klargekommen damit.
Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr sagen zu Micha Kaufmann, den wir ja dann auch in ganz Handball-Deutschland beispielsweise in den Auszeiten oder den Interviews wahrgenommen haben. Er ist sehr, sehr klar in seinen Aussagen. Das gefällt mir und hat auch einen sehr, sehr trockenen Humor, muss man sagen. Aber ich finde ihn als Typ sensationell.
Ja, also klar ist ein freundliches Wort. Also er ist einfach ein harter Hund und drückt das auch so aus und lässt da nichts unversucht, den Spielern klarzumachen, was sie gerade für Fehler gemacht haben. Und die Spieler, die das verstehen, die kommen sehr gut mit Kaufmann klar, weil Kaufmann ist im Prinzip ein netter Typ. Also, aber er ist eben sehr, sehr deutlich in seinen Ansagen und was er auch verlangt von seinen Spielern. Und er bringt die Spieler auch dazu, sich selbst etwas abzuverlangen, also im Team an sich. Also er spricht mit ihnen und dann sprechen die Spieler unter sich und stellen sich Aufgaben. Und wenn sie diese Aufgaben lösen, dann kommt meistens ein gutes Spiel am Ende raus.
Er ist natürlich sozusagen der Vater des Erfolgs, aber es gibt noch den ein oder anderen Spieler logischerweise, der auch dazu beigetragen hat, dass der THSV in der Liga geblieben ist. Und der Spieler schlechthin war Manuel Zehnder. Er ist Torschützenkönig geworden, er hat eine überragende Runde gespielt und er ist zum HC Erlangen zurückgekehrt. Das wollte er nicht und jetzt ist er mittlerweile ein bisschen überraschend beim SC Magdeburg gelandet, aber logischerweise müssen wir auch über ihn sprechen und über die Art und Weise, wie er mit seinem Handball dafür gesorgt hat, dass der THSV so erfolgreich war. Jetzt frage ich mich tatsächlich, Dirk, wie wichtig ist der Spieler Manuel Zehnder oder lag es am System, dass er so spielen konnte, wie er dann auch ja seine Art von Handball auf die Platte gebracht hat? Weil du kannst natürlich Systeme haben, wenn du die Spieler dafür nicht hast, dann wird das nicht funktionieren. Aber er hat halt sehr gut da reingepasst.
Ja, also Zehnter war sicher am Anfang, vor allen Dingen war er absolut das überragende Element in diesem System und hat natürlich die gegnerischen Mannschaften ziemlich in Schwierigkeiten gebracht. Als Zehnter dann seine Krise um die Weihnachtszeit herum bekam, als dieser Wechsel zu Erlangen immer wahrscheinlicher wurde für die neue Saison, hat er natürlich auch selber ein bisschen psychische Probleme gehabt, damit das zu verarbeiten. Und als sie ihn dann auch ein bisschen entschlüsselt hatten, wurde es dann auch ein bisschen komplizierter für ihn mit dem Tore werfen. Aber er hat sich dann wie die gesamte Mannschaft im Frühjahr unheimlich gut gefangen und natürlich der entscheidende Punkt in dieser Mannschaft. Aber ich glaube trotzdem, auch ohne Zehnter kann diese Mannschaft weiter gut funktionieren.
Das glaube ich nämlich auch wenn wahrscheinlich viele wieder starke Zweifel daran haben. Aber man hat natürlich jetzt den Vorteil, dass erstmal zwei neue Aufsteiger hochgekommen sind, dass die ein oder andere Mannschaft vielleicht auch ein paar Probleme hat, eventuell was Verletzungen angeht. Da haben wir ja in unserer ersten Vorschau-Folge schon drüber gesprochen. Beim TVB Stuttgart ist das beispielsweise der Fall. Also ich bin auch einigermaßen zuversichtlich, dass es zumindest nicht direkt, also sofort zu Saisonbeginn, so Richtung zweite Liga geht. Das glaube ich schon. Und sie haben ja auch einen Akteur zurückgeholt mit Finn Hangstein, der ein ganz, ganz wichtiger Akteur war, was den Aufstieg damals anging. Aber wir gucken weiter auf die Akteure, die den Verein verlassen haben. Niklas Heidkamp, da kann ich mich erinnern, hast du gesagt, ja, der ist natürlich ein sehr erfolgreicher Spieler gewesen bei den Junioren. Mal gucken, ob der helfen kann. Ich glaube, er hat nicht so sehr geholfen.
Naja, bei Heidkamp war es so, er hat keine Geduld gehabt für sich selbst. Das war das Problem. Also er hat nicht von Anfang an sofort einen Stammplatz gehabt, das war aber von vornherein klar. Und danach hat er einfach, also wie gesagt, keine Geduld gehabt, sich in dem System zu entwickeln und wollte eben schnell wieder regelmäßig spielen. Und deswegen war das auch okay, das war ein Versuch, das kann man probieren. Und Heidkamp wird sicher seinen Weg machen, bin ich überzeugt, das ist ein guter Spieler. Aber in Eisenach musst du eben auch ein bisschen dich hinten anstellen und musst dann dich selbst entwickeln und dann bekommst du auch deine Chance. Also spielen wird jeder in Eisenach.
Ja, einer, der seine Chance bekommen hat und genutzt hat, ist ja Marco Grilgic. Wir wissen, wo er am Ende gelandet ist, nämlich auf dem Podest bei den Olympischen Spielen. Das hätten wir vor einem Jahr für komplett unmöglich gehalten. Mateusz Konieczki, der kam mit vielen Vorschusslorbeeren, polnischer Nationaltorhüter und ist nach einem Jahr schon wieder weg, spielt jetzt für HBW Balingen-Waldstätten in der zweiten Liga. Hat mich ein bisschen überrascht, dass er das eigentlich nicht so richtig geschafft hat, in Eisenach anzukommen. Wie siehst du das?
Ja, also zumindest über weite Teile der Saison war der Trainer mit den Torwartleistungen und ich auch mit den Torwartleistungen nicht hundertprozentig zufrieden. Der Trainer ist da sehr, sehr harsch in seiner Bewertung von Torleuten. Also die sollen schon mal viele hundertprozentige halten. Und bei Konieczki war es eben so, dass er dann zum Schluss Gott sei Dank gezündet hat. Also er hat genauso wie Spikic in den entscheidenden Spielen, in den entscheidenden Phasen, hat er dann entscheidende Bälle gehalten. Und deswegen war das auch ganz wichtig, dass er jetzt gehen musste. Ist auch dem geschuldet, dass man also mit Heine Vetter natürlich auch einen Topmann gefunden hat, der nach Thüringen passt wie die Faust aufs Auge.
Ja, das kann man, glaube ich, komplett so ausdrücken. Ja, wir haben noch weitere Akteure, die den Verein verlassen haben. Dominik Blaue, der war dann nur der dritte Torhüter, spielt jetzt bei Tuzem Essen. Jof Lombroso, der spielt jetzt bei Dynamo Bukarest in der Champions League. Das ist natürlich ein enormer Aufstieg, weil er war kein Leistungsträger. Janis Schneibel spielt auch in Balingen, ist ausgeliehen aktuell noch. Über Manuel Zehner logischerweise haben wir eben gesprochen, über Konieczki und Heidkamp auch. Malt Patrei hat seine Karriere noch nicht beendet. Das könnte passieren. Ein Ziel ist noch nicht ganz klar. Und dann haben wir einen Akteur, der viele Jahre das Trikot des TSV Eisenach getragen hat. Das ist Willi Weihrauch rechts außen. Warum beendet er ausgerechnet jetzt seine Karriere?
Naja, er ist über 30 und hat sein Studium abgeschlossen. Also er wird Journalist, wird ein Kollege von mir in Magdeburg in der Lokalredaktion. Wir hätten ihm auch einen Job angeboten bei unserer Zeitung im Sport. Also das wäre nicht so schlimm gewesen. Aber das ist für Eisenach ein enormer Verlust, weil er auch mit seiner Erfahrung und seiner Torgefährlichkeit, also er hatte wirklich eine gute Quote. Das müssen die anderen außen erstmal ersetzen. Also das sehe ich als eines der Problemsituationen für Eisenach an. Sie haben viele gute junge Außen jetzt, also neben Schneider. Aber die Jungs, die müssen erstmal die Quote bringen, die Willi Weihrauch gebracht hat.
8 Jahre insgesamt hat er das Trikot des TSV Eisenach getragen, kam damals von den Füchsen Berlin und ja, du hast gesagt, er ist jetzt in Magdeburg und gut, die haben ja aktuell auf Rechtsaußen ein Problem, vielleicht trägt er da nochmal ganz kurzfristig das SCM-Trikot. Ich werfe das jetzt einfach mal so in den Raum, also ausschließen würde ich es auf gar keinen Fall. Schauen wir auf die Neuzugänge und natürlich, du hast ihn schon erwähnt und hast es auch so gesagt, dass er wie die Faust aufs Auge zum TSV Eisenach passt, das ist Silvio Heinevetter, er kommt ja aus der Ecke und das hat man auch schon gemerkt, als er damals vorgestellt wurde. Da gab es dann lustige Bilder und die passenden Sprüche auch dazu. Und natürlich, er ist eine schillernde Figur im deutschen Handball in den letzten 10 Jahren gewesen und darüber hinaus sogar, weil er schon lange mit dabei ist. Was kann er denn sportlich dem TSV Eisenach bringen?
Ja, das werden wir sehen. Also ich glaube, der ist immer noch in gutem Zustand. Also er läuft jetzt nicht mehr die langen Strecken im Training oder so. Aber er kommt, glaube ich, noch rechtzeitig genug ins Tor, wenn die Rückwärtsbewegung einsetzt. Also das hat er noch drauf. Und er hat natürlich diese Erfahrung. Das ist natürlich unheimlich wichtig. Und die wird sich auch auszahlen. Also, und er hat das Vertrauen auch. Kaufmann hat enormes Vertrauen in ihn, eben auch als Führungsspieler. Deswegen haben sie ihn ja auch geholt, dass er als Führungsspieler die Mannschaft eben ein bisschen noch auf ein höheres Niveau führt in der ersten Bundesliga. Und dann wollen sie natürlich mit Heinevetter später weitermachen im Bereich Marketing. Also das ist auch schon besprochen. Wann Silvio Heinevetter seine Karriere beendet, ist noch offen. Also ob das jetzt noch 1-2 Jahre dauert, das weiß keiner. Aber auf jeden Fall ist Heinevetter also geplant für Eisenach, auch für die Zukunft.
Das ist natürlich sehr, sehr gut nachvollziehbar. Er hat 2005 mit Concordia Delitz das erste Mal im Oberhaus gespielt und dann 2005 bis 2009 in Magdeburg. Dann wissen wir sehr, sehr lange, 11 Jahre insgesamt bei den Füchsen und jeweils 2 in Melsungen und in Stuttgart. Also unfassbar viel Erfahrung. Er ist mittlerweile 39 Jahre alt und hat natürlich auch einige Titel gewonnen und so weiter. Also wir wissen, dass er jede Menge drauf hat und ich bin sehr gespannt, wie sehr er das Spiel des TSV Eisenach positiv wird beeinflussen können. Es gibt weitere Neuzugänge und einer ist ja wieder mit dabei, der schon mal in Eisenach gespielt hat, habe ich auch eben schon gesagt, Finn Hangstein. Das ist eigentlich der 1:1 Nachfolger von Manuel Zehnder.
Naja, das muss er erst noch zeigen. Also er hat ja bis jetzt zweite Liga gespielt und den Sprung jetzt nach oben, das muss er erst mal beweisen. Also da bin ich jetzt auch gespannt. Natürlich, das ist der Plan, klar, mit Fisterop, dass die Lombroso-Zehnder-Lücke sozusagen schließen. Aber da bin ich wirklich gespannt, weil es war ja auch nicht ganz einfach für ihn mit Kaufmann in der Zeit. Also er ist ja auch weggegangen, weil er nach Hause wollte, weil er mit Lübbecke aufsteigen wollte. Und jetzt kommt er wieder und er sagt natürlich selber von sich, ich kenne das alles hier. Ich weiß alles, wie das funktioniert. Ich habe da auch viel gelernt in der Zeit. Und er präsentiert sich auch in der Vorbereitung schon als Führungsspieler. Also das muss ich auch sagen.
Das muss ja jetzt auch sein Anspruch sein. Also wenn er in eine Rolle kommt, wo eigentlich jeder von ihm erwartet, dass er da jetzt auch durchstartet, dann muss das sein persönlicher Anspruch sein.
Neulich spielt er übrigens auf Linksaußen. Also weil die Linksaußen keinen Ball reinbekommen haben, hat der Trainer ihn mal auf Linksaußen gestellt. Ging auch.
Ja, ist ja ein extrem schneller und auch wendiger Spieler. Also er könnte zur Not da definitiv mal aushelfen. Aber weil, wie gesagt, natürlich Manuel Zehnder auf Rückraummitte nicht mehr mit dabei ist, passt Hangstein da extrem gut rein. Dann kommen einige Spieler, von denen ich wenig bis gar nichts weiß. Ein bisschen weiß ich über Philipp Wistrorop, denn der hat in Balingen gespielt und das hat er ganz solide gelöst. Welche Rolle wird er einnehmen?
Ja, das ist eben so ein Spieler, der muss zünden. Den braucht Eisenach unbedingt in einer Topform. Und er war in Balingen, war so ein Spieler, der also ein bisschen Tendenz Weichei hatte, aber das wird er in Eisenach schnell ablegen. Also ich habe auch mit ihm 2-3 Mal gesprochen schon und er weiß, was auf ihn dann zukommt und was von ihm erwartet wird. Im Moment ist er ein bisschen angeschlagen, hat sich im Trainingslager in Südtirol so eine Oberschenkelverletzung zugezogen, Muskelfaserriss, haben sie ihm 3-mal draufgehauen. Aber er wird zur Saisonbeginn wird er wieder da sein und wird in Form sein und wird auch gebraucht, unbedingt in Eisenach.
Am Kreis gibt es einen Neuzugang, der auch Wurzeln auf dem Balkan hat. Auch er ist Kroate, er heißt Rok Maric, kommt von RK Celje. Und wenn jemand aus Celje kommt, dann denkt man sich, ja, das muss ein relativ guter Spieler sein. Die spielen immer Champions League. 27 Jahre ist er alt, 1,92 groß. Das heißt, er bringt die entsprechende Physis mit. Das ist eigentlich auch ein Spieler, der sofort zünden muss.
Ja, ja, also du hast ja Weiz, du hast Korch und jetzt noch Maric, also 3 so Brocken, also die sollten eigentlich da am Kreis für genug Variabilität sorgen. Also ich hoffe, dass er auch schnell sich einspielt.
Dann haben wir einen Nachfolger für Willi Weihrauch. Jan Attenhofer heißt der. Er kommt vom HSC Sur Aarau aus der Schweiz und ist auch Schweizer und kennt natürlich Micha Kaufmann, denn der kam auch aus Sur nach Eisenach. Und da ist wieder diese Verbindung. Ja, also die gab es ja auch schon bei Manuel Zehn da. Und auch hier verlässt sich Kaufmann darauf, dass er einen Spieler bereits kennt. Das heißt, sollte eigentlich funktionieren.
Ja, ja. Aber wie gesagt, das ist ein junger Kerl. Also da sollte man jetzt auch nicht 1000% erwarten, sondern der muss auch erstmal Bundesliga lernen und muss auch erstmal diese Torleute bezwingen, die da vor einem stehen. Das ist ja doch eine ganz andere Nummer. Also wenn du dann von außen reinfliegst und plötzlich steht da irgendein Weltklasse-Super-Torhüter vor dir. Also wie gesagt, also aber das ist auf jeden Fall, Kaufmann weiß da genau, was er sich geholt hat. Und der Junge wird auch seinen Weg machen. Also das glaube ich bestimmt.
Und dann gibt's noch einen Akteur für Rückraum links, der heißt Alexander Čaprić, der kommt von MRK Sesvete. Das ist ein Verein, der mir nichts sagt und das ist vielleicht auch kein gutes Zeichen, ich weiß es nicht. Woher kommt er denn genau und welche Rolle nimmt er ein?
Also das ist ein junger Mann, typische Eisenacher Idee. Also wir suchen einen junge Leute, die eventuell bei uns sich entwickeln können, die hungrig sind, und das ist so ein Spieler. Also der war jetzt bei der U21 EM, war der erfolgreichste kroatische Torschütze, ist ein Rückraummann, und das ist so genau das, was so das System Kaufmann immer sucht, solche Jungs. Und in der Vorbereitung hat er schon sein Talent gezeigt, sagen wir mal so. Also da hoffe ich auch, dass das klappt.
Du hast es jetzt gerade schon gesagt, man sucht beim TSV immer jüngere Leute. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man nicht unbedingt die finanziellen Mittel hat. Silvio Heinevetter, klar, der sticht da heraus mit seinen 39 Jahren. Dann haben wir noch den Kapitän Peter Walz, den jetzt viele in Deutschland mittlerweile kennen, die sich für Handball interessieren, weil er ja natürlich auch, du hast es eben gesagt, so ein Brocken am Kreis ist, aber seine Art und Weise, wie er natürlich auch spielt, die begeistert und reißt mit. Der ist 30, alle anderen unter 30.
Genau, das ist eine junge Mannschaft mit Erfahrung, sage ich mal. Und das ist das Entscheidende, das brauchst du, wenn du so wie Eisenach eben einen Etat hast. Wir können dann drüber sprechen, also der jetzt ein bisschen angestiegen ist, aber immer noch relativ niedrig ist im Vergleich zum Rest der Liga.
Ja, der Etat, der ist nicht der höchste, aber sie haben ja trotzdem die passenden Spieler für ihr System, für das, was der Trainer spielen will, und das ist das Entscheidende. Und die erste Sieben, ich weiß nicht, wie sehr die in Stein gemeißelt ist, weil ich glaube schon, dass da einige Akteure dann auch von der Bank sehr viel Energie und auch Qualität bringen können. Also Silvio Heinevetter im Tor ist gesetzt und ich denke auch Ivan Schneider auf links außen, wenn er denn die entsprechende Form hat, hat mich auch positiv überrascht, durchaus, muss ich ganz ehrlich zugeben, auch wenn die Quote jetzt nicht immer überragend war, aber ich finde auch, er gibt ja Energie in diese Mannschaft.
Vor allen Dingen Schneider ist enorm wichtig für die Abwehr, weil er spielt ja auf halb links dann und da ist er enorm wichtig für die Abwehr. Also Schneider ist ein ganz, ganz elementarer Punkt in dieser Truppe und im Moment ist er noch auf dem Weg der Rekonvaleszenz. Er hatte sich ja einen Fuß gebrochen, aber zum Saisonbeginn wird er schon wieder auf der Bank sitzen, das glaube ich bestimmt.
Ja, das ist dann doch positiv und gut zu hören, dass er dann bald wieder mit dabei ist. Auf halb links ist denn da Marko Grigic eigentlich gesetzt? Wie gesetzt ist der? Weil wir kennen ihn jetzt alle aus der Nationalmannschaft, aber die wenigsten werden ihn wahrscheinlich in Eisenach die ganze Zeit genau beobachtet haben.
Er ist ja jetzt der einzige Star mit Heinevetter in dieser Mannschaft. Er ist ja plötzlich ein Star mit 20 Jahren, das ist unglaublich. Und natürlich ist er jetzt gesetzt. Also das ist einfach, man hat das ja gesehen, auch in der Nationalmannschaft, wenn er da ins Spiel kam, der hat sein Ding gemacht, der ist einfach, ja, der ist abgebrüht, der ist ein cooler Junge, also wirklich. Und ich glaube auch, dass er seinen Weg weitergeht, der dreht nicht durch. Er hat mir im Interview jetzt zu mir gesagt, wenn ich abhebe, ist der erste Weg zum Fallen. Also Grigic ist eine der absoluten Säulen dieser Mannschaft und wird es sein in der Saison.
Wahnsinn, er ist Jahrgang 2003, ein ganz, ganz junger Kerl. Ich habe jetzt auch ein paar Mal mit ihm persönlich gesprochen. Er macht mir einen unfassbar aufgeräumten Eindruck. Da habe ich höchsten Respekt vor jemandem, der in diesem Alter schon so klar ist, was die Aussagen und Gedanken angeht. Also Hut ab tatsächlich. Dann haben wir auf Rückraum Mitte ja wahrscheinlich Finn Hangstein, aber da gibt's viele Möglichkeiten zu variieren, denn auch Grigic kann auf der Mitte spielen, kann auf der Halbposition spielen. Also da gibt's eben diese ganzen Möglichkeiten. Für Micha Kaufmann auf halb rechts, Alexander Saul, also der hat natürlich auch einige fantastische Spiele absolviert, und über rechts außen haben wir vorhin ja schon gesprochen, da haben wir mit Moritz Ende jemanden, der eben jetzt schon diese Erfahrung hat, ein Jahr erste Liga mit dem THSV gespielt, mal gucken, wie Attenhofer dann da reinfindet und ja, wie schnell das funktioniert bei ihm, also bei dem jungen Schweizer, der jetzt neu mit dabei ist, und ja, Dann am Kreis auch unterschiedliche Varianten. Du hast es eben gesagt, es gibt drei Spieler mit Walz, mit Kurch und auch mit Maric, der neu mit dabei ist. Schaffen die es wieder?
Noch ein Geheimtipp, Mengon, Simone Mengon, der Italiener. Ein junger Kerl hat sich prima entwickelt in der letzten Saison und war jetzt in der Vorbereitung schon bei vielen Touren beteiligt. Also der, glaube ich, der wird auch nochmal einen Schritt nach vorne machen. Und für den Satz bleiben Sie drin, also natürlich. Natürlich bleiben Sie drin. Also da habe ich jetzt, also man sagt ja immer, das zweite Jahr ist das Schwere. Das wird ja immer wieder kolportiert. Der Trainer hat schon mal gesagt, warum soll das zweite Jahr das Schwierigere sein? Also hat er vollkommen recht, warum. Das wird so sein, die Mannschaft wird sich weiterentwickeln und damit besser werden. Das ist auch Fakt. Es kann nur sein, dass es eben zu Krisen kommt, aus denen man schlecht wieder rauskommt. Aber da herrscht in Eisenach eben enorme Ruhe, auch solche Situationen dann zu bewältigen. Und deshalb bleiben sie drin. Die zwei Aufsteiger werden kein Kanonenfutter sein, das ist klar, aber sind natürlich schon mal die ersten Kandidaten. Und dann muss ja Eisenach nicht gerade die Mannschaft sein, die wie der Bergische HC im letzten Jahr so ein bisschen schwächelt. Also das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, die bleiben drin. Solider Mittelfeldplatz ist möglich.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Und viel hat zu tun mit diesem System von Micha Kaufmann, wo wir eingangs drüber gesprochen haben, wo er einfach unfassbar viel ausprobiert und selten auch ins Klo greift. Entschuldige den Ausdruck, aber es ist ja tatsächlich so. Also seine Entscheidungen sind fast immer richtig.
Ja, er ist einfach erstmal ein Top-Trainer, das ist erstmal Fakt. Und wir sind da froh, dass wir den in Thüringen und in Eisenach noch ein bisschen behalten dürfen. Es ist noch nicht zu Ende, seine Story in Eisenach und seine Geschichte und mit der Mannschaft. Und deswegen glaube ich auch, dass er da zur Stange hält noch ein bisschen.
Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Die Perspektiven in Eisenach sind ja sehr, sehr gut. Man ist ja gerade dabei, eine neue Halle zu bauen. Da nochmal die Frage, wann ist die fertig?
Also der Plan ist 2026/27 die Saison in der neuen Halle zu spielen. Kostet 42,5 Millionen, wird wahrscheinlich teurer, nehme ich mal an, weil das ist eine Ruine des Automobilwerks, in die diese Halle eingebettet wird und denkmalgeschützt ist. Also das ist alles eine Wartburg-Arena mit großem Anspruch, so für 4.000 Leute. Derzeit hat Eisenach ungefähr 2.800 im Schnitt gehabt, 3.140 gehen da rein in die alte Halle. Das wird dieses Jahr, wird sich der Schnitt noch deutlich erhöhen. Also ich tippe mal, dass sie über 3.000 haben werden. Vorher war es so, dass man auf manchen Stehplätzen eben leider gar nichts gesehen hat. Deshalb wurde jetzt ein Stehplatzkonzept ein bisschen verändert, dass die Leute auch auf den Stehplätzen irgendwas sehen können von dem Spiel. Und ich denke mal, die Begeisterung ist enorm. Also das merkt man jetzt schon im Vorverkauf. Und das läuft wie Hanne.
Ja, läuft wie geschnitten Brot. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja in der vergangenen Saison auch bei einem Spiel in Eisenach gewesen. Das haben sie verloren gegen die HSG Wetzlar. Also ich sollte vielleicht nicht nochmal nach Eisenach zurückkommen. Aber gut, wir schauen mal, ob das in dieser Spielzeit der Fall sein wird. Dirk, recht herzlichen Dank und ich muss dazu sagen, ich rufe dich im Urlaub an. Ist nicht selbstverständlich, dass du dir Zeit genommen hast, das weiß ich sehr zu schätzen und du kannst jetzt wieder Pause machen, Dauerpause sozusagen. Wir machen eine ganz, ganz kurze Pause und sprechen dann über die HSG Wetzlar. Wir waren gerade ganz kurz in Thüringen, kehren aber zurück nach Hessen und sprechen jetzt über die HSG Wetzlar. Und das mache ich mit dem geschätzten Kollegen von der VRM Wetzlar. Und das ist Volkmar Schäfer. Schönen guten Tag, ich grüße dich.
Hallo, grüß dich.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was die HSG angeht, weil ich glaube, dass das in der kommenden Spielzeit eine Art Wundertüte werden kann. Aber wir blicken natürlich erstmal zurück auf das, was wir in der vergangenen Saison gesehen haben. Es war am Ende der 13. Tabellenplatz. Ich glaube, das hätte man vor der Spielzeit auf jeden Fall unterschrieben, wenn man weiß, was 2022/23 in Wetzlar so los gewesen ist mit Platz 16 und nur 17 Punkten. Das war die schlechteste Platzierung seit dem Aufstieg in die erste Liga vor vielen, vielen Jahren. Genauer gesagt 1997, 98. Da ist man hochgegangen und seitdem hat man auch ein paar Mal die Saison auf dem 15. Platz beendet. Aber so schlecht wie 22, 23 ist man nie ins Ziel gekommen. War Platz 13 und auch die Punkteausbeute mit 26 Zählern am Ende in Ordnung?
Ach, das ist auch wieder so ein Hin und Her und zweischneidiges Schwert. Ich glaube, Platz 13 hätte man vor der Saison tatsächlich, wie du es auch gerade gesagt hast, sicher auch unterschrieben nach so einer Saison, die interessanterweise immer noch so ein bisschen nachwirkt. Nicht nachwirkt jetzt nicht, aber man redet immer noch drüber. Also mit Jasmin Kamčić, der ja dann häufiger mal eingesprungen ist als Interimstrainer, mit dem redet man heute noch drüber, wie viel Kraft das eigentlich gekostet hat, da diesen 16. Platz zu erreichen. Und dieser 13. Platz tut, wie gesagt, zweischneidig, weil es hätte am Ende auch tatsächlich mehr sein können, nämlich, sagen wir mal, schon auch ein einstelliger Platz, weil es war relativ eng in Sachen Punkten hinten raus oder eigentlich die ganze Zeit mit den Mannschaften, die davor lagen. Aber wenn man dann weiß, wer auch dahinter lag, dann weiß man auch, der HSG kann eigentlich glücklich sein, relativ sicher, in Anführungszeichen sicher, auch in den Hafen der Erstklassigkeit wieder eingefahren zu sein.
Und dabei war ja das Verrückte, dass man alles andere als gut in die Saison gestartet ist. Es gab eine, ich weiß nicht, ob es eine historische Pleite war, aber es gab eine hohe Pleite mit 16 Toren. Unterschied hat man gegen den SC Magdeburg verloren, 15-31. Und da habe ich mir gedacht, mein lieber Schwan, was ist das denn für ein Auftritt der HSG Wetzlar gewesen? Und es hat sich alles verändert mit diesem Sieg im DHB-Pokal beim THW Kiel, wo man ja die ganze Liga, ganz Handball Deutschland eigentlich geschockt hat und weitergekommen ist. Das war der Wendepunkt.
Das war der Wendepunkt, zumindest emotional. Sicher war der Wendepunkt auch schon vielleicht ein bisschen weiter vorne in Sachen Liga. Ich glaube, gegen Göppingen wurde vorher schon in der Bundesliga gewonnen, erstes Spiel, also was sie gewonnen haben. Ich glaube, der Grottenstart war dann damit zumindest in der Bundesliga weg. Aber dieses Kiel-Spiel hat dadurch, dass man auch wieder die HSG mal so ein bisschen wieder auf den Schirm bekam, was können die eigentlich wirklich? Und mein gut Kiel, alte Geschichte, Lieblingsgegner in den letzten vielen, vielen Jahren unter Karl Wandschneider, noch bei Ben Matschke war es dann immer mal wieder, dass die Kieler gegen die HSG gestrauelt sind. Aber dieser Pokalsieg, der ja nun mal ein Du-A-Dei-Spiel ist und den THW da aus dem THB-Pokal rausgekegelt hat, egal wie der THW dann danach performt hat in der Bundesliga, der hat schon was verändert, ja, auch in der Mannschaft. Das hat man auch gemerkt und von da an ging es eigentlich relativ gut voran. Und dann war dieser besondere Dezember ja da mit 8 Punkten, als sie eigentlich schon zur Winterpause wussten, wir sind sicher in der Bundesliga weiter drin. Das wurde natürlich dann immer noch mal ein bisschen eng, weil ja der THSV Eisenach kein normaler Aufsteiger war letztes Jahr und keiner wusste, warum spielt der BHC plötzlich so schlecht und warum ist Erlangen jetzt gar nicht mehr so gut oder warum performen die nicht. Also jedenfalls war es in der Rückrunde dann eher so ein, sagen wir mal, wieder so ein Auslaufen, was die HSG Wetzlar häufiger in den letzten Jahren hatte. So im neuen Jahr, wo man dann so plötzlich dann doch nochmal vielleicht 2 wichtige Siege feiert am Anfang und dann trudelt so aus und das wollen die Verantwortlichen unbedingt verhindern, jetzt auch dieses Jahr wieder, also in der neuen Saison, dass man nicht wieder nach einem neuen Jahr, wenn das große Turnier vorbei ist im Januar, dass man dann sich wieder trifft und dann, ach ja, jetzt lassen wir es halt mal nicht auspendeln, sondern wir versuchen schon unser Bestes zu geben, aber dass man dann sagt, nee, wir bleiben da jetzt dran, wir wollen weiter unser Ding spielen und vor allen Dingen auch Punkte holen und dann wirklich das rausholen, was auch wirklich möglich ist für die jeweilige Mannschaft.
Das haben Sie, glaube ich, einigermaßen hinbekommen. Sie haben eine ruhige Saison gehabt. Ja, das war ja das große Ziel. Frank Carstens hat als Trainer übernommen, nachdem da vorher einige Trainerwechsel waren. Nach der Ära Kai Wandschneider kam Ben Matschke und dann gab es ein Hin und Her. Da hatte man ja frühzeitig den Vertrag mit Matschke verlängert und dann hat man ihn trotzdem rausgeworfen. Er ist jetzt der neue Trainer von Frisch auf Göppingen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er sehr, sehr gut nach Göppingen passt und dass das auch gut funktionieren wird. Aber wir sprechen nicht über Matschke, sondern natürlich über die HSG und Frank Carstens hat es geschafft, tatsächlich Ruhe reinzubekommen.
Der hat Ruhe reingebracht. Tatsächlich ist ja auch eher ein, finde ich so immer nach außen, ein sehr besonderer Mensch, der auch sehr viel reflektiert, natürlich auch am Spielfeld dran ein Vulkan und auch gerne mal impulsiv. Aber er ist auch einer, der wirklich Ruhe ausstrahlt und Ruhe reinbringt und hat diese Ruhe reingebracht. Vor allen Dingen halt mit seiner Philosophie, wir setzen jetzt erstmal ganz, ganz stark auf die Abwehr. Gut, welcher Trainer sagt das nicht, ne? Die berühmten Sätze, der Angriff gewinnt Spiele, aber die Abwehr gewinnt Meisterschaften oder vielleicht auch gute Platzierungen. Das hat er hingekriegt. Aber um das aber gleich zu sagen, um bei der Abwehr zu bleiben, wir kommen ja sicher gleich auch noch drauf, das wird sicher ein anderes Puzzlespiel in der neuen Saison.
Davon ist ganz, ganz schwer auszugehen, denn es sind einige Spieler, die den Verein verlassen haben und auch Leistungsträger, die den Verein verlassen haben. Da schauen wir direkt mal drauf und wir sehen, dass mit Lenny Rubin ein Akteur nicht mehr mit dabei ist, über den wir vor 2 Tagen in unserer ersten Vorschau-Sendung auf die Spielzeit schon geblickt haben. Beim TVB Stuttgart spielt nämlich mittlerweile Lenny Rubin, der ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Faktor war und nicht nur ein Jahr bei der HSG Wetzlar gespielt hat. Das wird schwer, ihn zu ersetzen.
Das wird am schwersten, ihn zu ersetzen, kommen wir gleich ja nochmal drauf, wenn wir dann auch auf die Neuen eingehen. Lenny Rubin ist eigentlich bei der HSG nicht wirklich zu ersetzen, aber er suchte jetzt mal was Neues. Ne? Er war lange Jahre bei der HSG, war sicher dann auch irgendwann mal vielleicht auch ein bisschen ausrechenbarer in diesem System, auch mit Magnus Fredriksen, den du sicher gleich auch erwähnt hättest und auch mit Stefan Schaber und dieser Rückraumreihe, dass man dann auch als Gegner dann irgendwie weiß, das sind die Laufwege, das sind die Moves von Lenny Rubin. Aber der ist nicht nur vorne schwer zu ersetzen oder vielleicht gar nicht für die HSG. Vielleicht anders ersetzen ist immer so ein falsches Wort, aber vielleicht ja auszutauschen. Vor allen Dingen auch hinten ist er eine Säule gewesen. Meistens ja dann doch auf halb, aber er war halt immer da. Lenny war immer da und hat sich super entwickelt und ja, jetzt sucht er halt was Neues in Stuttgart.
Ich bin ja auch eher skeptisch, dass man ihn entsprechend ersetzen kann, weil er natürlich auch ein spezieller Spielertyp ist mit seiner Größe. Ich glaube aber, dass man da auf dem Transfermarkt doch einigermaßen gut zugeschlagen hat. Henrik Wagner ist ein weiterer Akteur, der nicht mehr mit dabei ist. Und natürlich, er war so ein bisschen der Ziehsohn von Ben Matschke. Die haben damals in Ludwigshafen schon zusammengearbeitet. Da ist er Nationalspieler geworden. Er kam mit hohen Erwartungen und ich nehme an, du hattest auch hohe Erwartungen an ihn, als er zur HSG gekommen ist. Hat er die erfüllt?
Also ich finde, ich habe immer so gedacht, wann zündet er endlich der Henrik? Aber das liegt vielleicht dann auch an einem Spielsystem, was dann vielleicht nicht gerade so auf ihn zugeschnitten ist. Also in der Abwehr war er Nix-Faktor, absolut ein Schlüsselspieler in der Abwehr, nicht nur mit seiner Statur und seiner Präsenz, sondern natürlich auch mit seinen Emotionen, war er sicher ein ganz wichtiger Mann. Hinten, vorne, ja, dadurch, dass Lenny halt dann auch da war, hat er auf Rückraum links, hat auch noch nicht so viel gespielt. Er ist immer gestartet dann in ganz, ganz vielen Spielen im letzten Jahr. Hat dann auch immer mal so ein, zwei Tore geworfen am Anfang, aber dann musste ja Lenny irgendwann auch rein und dann war Henrik dann auch eher für die Abwehr gefordert und geplant oder eingeplant. Und so 50-50 würde ich sagen, ohne ihm jetzt da Böses zu wollen. Ich habe am Wochenende auch beim Lendencup getroffen, wir reden auch ganz offen darüber. Der fühlt sich jetzt auch wohl in Lemgo, glaube ich. Hat er sicherlich auch einen ganz, ganz tollen Verein gefunden und wird da seine Rolle spielen und auch Florian Kermann glücklich machen. Also er hat die HSG sicher stärker gemacht, aber weniger unersetzlich als Lenny Rubin.
Magnus Fredriksen ist ein ganz, ganz interessanter Spieler, wie ich finde. Das ist jemand, der teilweise auf dem Spielfeld etwas behäbig wirken kann mit seiner Art und Weise, wie er Handball spielt. Er ist jetzt nicht ultradynamisch, er hat keine, sag ich mal, Eigenschaft, die absolut herausragend ist, aber er kann viele Dinge relativ gut. Wie sehr wird die HSG Wetzlar ihn vermissen? Spieler, der aus meiner Sicht, offensiv zumindest, immer so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist.
So, wenn ich jetzt knallhart wäre, würde ich sagen, gar nicht würden sie ihn vermissen, weil das lief sich so ein bisschen aus. Er war natürlich auch zwischendurch lange verletzt. Das hat man ihn auch immer wieder angemerkt, wenn ein Mensch oder ein Sportler vor allen Dingen ständig Rückschläge hat, immer mal wieder verletzt ist. Dann so ein Mittelmann ist natürlich auch, auf den ist der Fokus ja auch gerichtet. Und er ist ein sehr introvertierter Typ, ein sehr introvertierter Mensch ist er nun mal. Der hat super performt, fand ich, für das, was er konnte und was er kann. Aber den, ja, falsches Wort, werden sie nicht vermissen. Also den werden sie nicht vermissen, weil da ist geht es Quatsch, den vermissen sie sicher schon auch. Aber da war es jetzt einfach mal gut. Für ihn auch Tapetenwechsel, für die HSG einfach mal was Neues jetzt auf dem Regiestuhl. Und Magnus war sich einig, dann auch mit dem Verein dann irgendwann zu sagen, okay, wir ziehen dann den Strich und dann ist es auch gut.
Also ein Rückraum sozusagen komplett weg mit Fredriksen, Wagner und natürlich mit Rubin. Und auch Matthias Pedersen spielt nicht mehr für die HSG Wetzlar. Der Däne, der hat sich Arno Handball angeschlossen. Übrigens, Fredriksen geht zu Sonderjuske. Pedersen war ja auch nur Ersatzspieler, aber auf keinen Fall Ersatzspieler war Emil Mellegard. Und der ist auch weg.
Der ist auch weg. Europameister gewesen mit Schweden. Linksaußen immer da, ob als Indianer vor der Abwehr, als Linksaußen voll im Tempogegenstoß. Aber auch da gleiches Ding wie mit Fredriksen, dann gibt's halt was Neues auf Linksaußen. Und es gibt ja jetzt erstmal noch was Altes mit Lukas Becher als Nummer 1 auf Linksaußen. Und dahinter gibt's ja was Neues aus von den Rhein-Neckar-Löwen, was Talent hat. Und dann schauen wir mal. Also Emil ist ja auch so als für uns auch immer ein Glücksfall als Journalist. Natürlich immer ansprechbar, immer gut gelaunt nach den Spielen, sicher in den Spielen, sicher manchmal auch nicht. Aber wie Magnus, gleiches Ding, auch ersetzbar, ohne ihn böse zu wollen.
Das gilt auch für Leonard Grazioli, der spielt jetzt wieder bei Fadi Winterthur, ist Schweizer, ist zurückgegangen in die Heimat, war dritter Torhüter. Erik Schmidt ist ein sehr, sehr spezieller Fall, Volkmar, und ich habe einen guten Draht zu ihm. Ich finde, das ist eine super Persönlichkeit, ein sehr authentischer Typ, unfassbar freundlich, sehr offen, sehr authentisch, aber er hatte große Verletzungsprobleme bei seiner Zeit in Wetzlar. Er spielt jetzt für AEK Athen, macht mal was ganz anderes. Ist ja nicht seine erste Station im Ausland, hat ja auch schon bei den Kadetten in Schaffhausen gespielt. Mir tut das fast ein bisschen leid, dass er nicht irgendwo in der Bundesliga noch was gefunden hat, denn ich glaube, er kann schon einem Verein noch was bringen, aber der Körper hat da nicht mehr mitgespielt. Deswegen, ich bleib dabei, das ist ein bisschen ein Sonderfall.
Das ist ein Sonderfall. Auch Thema Abwehr natürlich vor allen Dingen. da hat er auch so ein bisschen, du hast ja vorhin bei Magnus Fredriksen gesagt, ein bisschen unterm Radar fliegen. Das war er ja auch so ein bisschen dann in der Abwehr, weil er ja auch lange verletzt war, war er so mehr oder weniger eher der dritte bis vierte Mann für den Innenblock. Aber wenn der da gestanden hat, dann hast du plötzlich gemerkt, hey, das ist ja irre, was der für eine Präsenz da hat oder was für einen Körper der da immer noch hat. Ich meine, der ist ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen, aber kann ja immer noch sehr, sehr gut Handball spielen. Wie gesagt, vorne glaube ich nicht so wirklich der Mann, der fehlen wird. Hinten, ja, wie gesagt, wir kommen ja gleich noch auf das, was kommt. Hinten sicher auch einer, wo du sagst, jo, den hätten wir noch gebrauchen können für ganz, ganz spezielle Abwehr- und Deckungsvarianten und Situationen. Und jetzt, ja, sucht er sein Glück in Athen. Ich wünsche ihm, dass er glücklich wird oder glücklich bleibt, weil ich glaube, dass er auch glücklich war, auch in Wetzlar, und hat jetzt so ein bisschen als, ja, wieder Einstieg in der Bundesliga jetzt dann gehabt nach Schaffhausen, und jetzt ist er halt wieder mal wieder weg und mal gucken, ob er dann nochmal zurückkommt und seine Karriere doch irgendwie beendet. Das hat er ja mal gesagt, dass er in Deutschland seine Karriere irgendwie dann doch beenden will. Mal schauen.
Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute und sag Jammers an der Stelle. Und dann kommen wir zu den Spielern, die neu mit dabei sind. Und ich habe es ja eben gesagt, ein Rückraum ist quasi weg. Ein Rückraum ist neu mit dabei. Justin Müller kommt von Nordsjælland aus Dänemark. Der ist er ein Jahr gewesen und er war ja auch hier zu Gast im Interview der Woche vor einigen Monaten. Und er ist nicht der einzige. Dominik Mappes kommt vom VfL Gummersbach und Jonas Schoch vom HBW Balingen-Waldstätten. Also eine komplette Rückraumreihe wird ersetzt durch eine neue. Was traust du diesem Trio zu? Und natürlich im Speziellen, bei Dominik Mappes hätte man sich wahrscheinlich vor ein paar Jahren nie vorstellen können, dass er mal das Trikot der HSG Wetzlar trägt.
Fangen wir an mit Justin Müller. Für mich der Backup für Dominik Mappes. Sicher auch einer, der da nicht groß sagt, ich will, ich will, ich will, sondern wenn er draufkommt, bringt er seine Leistung. Freitag Lindencup gegen Lemgo. Dominik Mappes performt nicht wirklich. Justin Müller kommt rein, führt die HSG zum Sieg gegen Lemgo im Testspiel. Sehr, sehr gut. Dann Jonas Schoch, brutal überraschend für mich, wie der nicht nur hinten spielt, wo er in den Mittelblock rücken wird, neben einem der beiden noch vorhandenen Kreisläufer, hätte ich fast genau da gebliebenen Kreisläufer, in diesen ersten Innenblock, so à la Henrik Wagner, aber was der vor allen Dingen dann auch vorne gezeigt hat, boah, also Hut ab auch so, was er da so zeigt, wusste ich nicht wirklich, hatte ich nicht so auf dem Schirm, dass Jonas das kann. So, und dann kommt Dominik Mappes, Jasmin Kansic sagt zu mir, Magic. Ja, ist er wirklich. Ob er jetzt Magic Mappes ist, muss man jetzt erstmal abwarten. Aber das ist phänomenal. Wenn der Kerl seine PS oder vor allen Dingen sein Hirn und alles Mögliche, was er da so handballerisch drauf hat, aufs Feld bringt, dann ist der in Deutschland, finde ich, gehört er zu einem der 2 bis 3 besten Spielmacher. Und die hat die HSG jetzt zurückgeholt. Endlich, wird viele sagen, ne? Kommt aus Hüttenberg, war lange weg, war nie bei der HSG, jetzt spielt er bei der HSG, freut sich drauf. Und ja, wie gesagt, mehr als Magic. Kann ja in beide Richtungen gehen, kann man dazu eigentlich jetzt erstmal noch nicht sagen.
Ja, nicht, dass er dann am Ende tragic wird.
Nein, der wird nicht tragic. Klar, der ist verletzungsanfällig, das heißt immer, wenn Dominik Mappes spielt, ist das Granate. Er ist aber leider dann auch immer mal verletzt, aber momentan geht es ihm gut, er ist fit, sieht auch fit aus und hat ein bisschen weniger Weg zum Training und auch dann zum Spiel. Und klar, man muss natürlich abwarten, wie weit er mit dem, in Anführungszeichen, Druck umgeht, der dann auf ihn einwirkt, wenn in der Bordeaux Arena dann auch mal 300 seiner Freunde und Bekannte sind und nicht nur in Gummersbach vielleicht 150 im Fanblock sitzen für ihn oder vielleicht auch ein paar mehr dann in Wetzlar da am Start sind und er selbst dann da auch spielt und Bundesliga ist nochmal anders als Testspiel. Aber das, was er da jetzt bis jetzt hingezimmert hat, das war schon aller Ehren wert.
Wer eben übrigens gut aufgepasst hat, der weiß, es ist ja mit Matthias Petersen 4. Rückraumspieler gegangen und deswegen ist ein 4. Rückraumspieler auch neu mit dabei von den Rhein-Neckar-Löwen mit Philipp Ahuan zu. Und der hat sehr viel Potenzial, das sagen immer alle. Seit vielen Jahren warten aber auch alle auf den kompletten Durchbruch. Nun ist er ja immer noch ein relativ junger Akteur. Traust du ihm den Durchbruch in Wetzlar zu?
Ja, traue ich ihm zu. Wir müssen nochmal kurz zurückrudern, Lenny Rubin. Finde ich ähnlich. Situation damals. Er kommt. Braucht sicher ein bisschen Anlauf. Ich weiß, glaube ich, erstes Jahr war, glaube ich, nicht ganz so gut mit ihm. Da waren aber auch noch andere da. Da war er dann auch eher die Nummer 2 Rückraum links. Philipp ist, glaube ich, tatsächlich Nummer 1 Rückraum links bei Frank Carstens jetzt. Kriegt die Chance, hat Mappes neben sich, hat auf der anderen Seite 2, ja, mit Dusa Dems nicht, aber 2 extrem erfahrene Menschen auf Rückraum rechts mit Chavo und Selenovic. Links außen dann mit Becher neben sich. Und wie gesagt, Ahuansu ist, du hast am Anfang was von Wundertüte gesagt, das glaube ich auch. Alle Verantwortlichen sagen, bremst das mal ein bisschen, diese Euphorie auf Ahuansu. Wir gucken mal, was der Junge da jetzt erstmal macht. Verheizen wir den nicht. Der muss da auch gucken, was passiert mit dem. Aber ich habe mit ihm selbst auch jetzt schon mal gesprochen. Extrem aufgeräumter Typ. Freut sich hier drauf, fühlt sich schon wohl, fällt vor der Tür. Freundin dabei, Hund dabei, ist total relaxed noch, auch ein bisschen anders drauf, als er am Samstag gegen Hüttenberg einen Unentschieden gespielt haben. Da saß er da und hat die Welt irgendwie nicht verstanden, aber und hat auch nicht so viel gespielt. Aber der wird seinen Weg machen. Ich glaube, ähnlich wie Lenny Rubin.
Rubin, du hast es gerade gesagt, der hat auch ein bisschen Zeit gebraucht, bis er reingefunden hat. Und ich habe es ja auch erwähnt, Ahuan Su, immer noch ein relativ junger Spieler. Wir kommen zur Außenposition und eben habe ich Julian Fuchs als Abgang vergessen. Tut mir leid, rechts außen Nummer 2 gewesen, hinter dem ganz überragenden dummen Novak, hinter dem die halbe Bundesliga her ist wahrscheinlich. Und er spielt mittlerweile beim Bergischen HC. Das heißt, da musste man sich neu aufstellen. Mit Zsolt Krakowski kommt ein junger Ungar und auf der anderen Seite, du hast es ja eben auch schon so angedeutet, Lian Zacharias für die Linksaußenposition hinter Lukas Becher. Ich finde, das ist der richtige Weg, dass man da jetzt auch schon ein bisschen perspektivisch denkt, auch wenn Lukas Becher natürlich auch selbst noch ein junger Spieler ist. Auf der anderen Seite muss man sich aber wirklich überlegen, was macht man dann schon, nachdem Dom Novak dann die HSG irgendwann verlassen wird. Aber ja, das sind so klassische HSG-Transfers, würde ich jetzt mal sagen.
Gehen wir mal von irgendwann weg, sondern sagen, Dom Novaks Vertrag läuft aus nächstes Jahr. Ich glaube, der ist kaum zu halten. War jetzt schon die halbe Bundesliga hinterher. Ganz speziell ja nach dem Vernehmen nach auch die Füchse Berlin waren schon dran an ihm, als da so ein bisschen Verletzungspech in Sachen rechts außen aufkam. Der kommt jetzt wieder von Olympia beseelt, hoffentlich natürlich auch relativ kaputt. Steigt jetzt wieder ins Training ein die Woche oder ist die Woche eingestiegen. Was sie dahinter gemacht haben mit Joel Krakowski, finde ich, also fast besser geht's nicht, den habe ich jetzt dreimal spielen sehen beim Lindencup. Der erinnert, wenn du da stehst oder sitzt, denkst du, Dom spielt da. Also so ist es natürlich wahrscheinlich noch nicht, aber der sieht ähnlich aus, hat einen ähnlichen Bewegungsablauf, auch feilschnell. Also rechts außen würde ich mir mal keine Sorgen machen, auch wenn Dom vielleicht dann da irgendwann den Kopf verdreht bekommt, das glaube ich aber nicht. Der ist auch so klar, dass er dann auch das durchzieht in Wetzlar. Links außen Lukas Becher, ja, Nummer 1 jetzt, ne? Wenn Dom nicht da ist, dann auch von der 7-Meter-Linie Lukas oder einer von den beiden macht das auch, also mehr Verantwortung. Und er weiß halt hinter sich jetzt nicht irgendwie einen, der da drückt oder der 1A ist oder gleich 1 ist, sondern mit Leon Zacharias einen, der, glaube ich, schon Talent hat. Vor allen Dingen hat er ein paar Jährchen oder zumindest ein paar Monatchen auch mit Uwe Gensheimer da performt oder zumindest hat er ihn im Training gehabt und war mit ihm in einer Mannschaft. Also von wem kann man denn besser links außen lernen als von jemandem wie Uwe Gensheimer? Das muss man natürlich auch selbst noch umsetzen. Der braucht noch ein bisschen Zeit, Leon, glaube ich. Der ist noch lange nicht da, wo er wahrscheinlich selbst hin will und wo auch die HSG ihn dann vielleicht sieht. Aber absolute Perspektivspieler. Und nochmal kurz zurückzukommen auf das, was wir jetzt gerade schon fast besprochen haben. Wenn man dann so in diese Liste guckt von der HSG bei den Neuzugängen, auch bei der Mannschaft jetzt. Also so viele, in Anführungszeichen, Ausländer sind nicht mehr da. Ich rede jetzt nicht vom TBV Deutschland. Das ist eine lange Geschichte. Und auch nicht von der HSG Deutschland. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg, den die HSG da beschreitet.
Es macht natürlich auch die Integration neuer Spieler deutlich einfacher. Das ist ja gar keine Frage. Und du hast gesagt, man hat sich jetzt sehr viele neue deutsche Spieler dazu geholt. Krakowski ist der einzige neue Ausländer in dieser Mannschaft. Und Georg Löwen, das ist auch ein neuer Spieler. Der kommt aus der Jugend des SC Magdeburg. Da wurde er ausgebildet für den Kreis als dritter Kreisläufer. Jahrgang 2004, also erst 20 Jahre alt. Und eben hast du das Wort Perspektivspieler in den Mund genommen. Das gilt für ihn natürlich auch. Er wird sich hinten anstellen müssen hinter den etatmäßigen Kreisläufern. Das sind Wladimir Franisch und Rasmus Meyer. Also die sind da ganz klar gesetzt. Aber ich traue Frank Carstens auf jeden Fall zu, Löwen da auch die ein oder andere Spielminute zu geben. Und mit 1,94 hat er natürlich auch für die Kreisläuferposition absolutes Gardemaß. Ein bisschen anderer Spielertyp wahrscheinlich als Franisch und Rasmus Meyer das sind. Aber erste 7, stellt die sich da mehr oder weniger alleine auf vielen Positionen? Ich meine, im Tor ist es klar, mit Till Klimke auf den Außen, ja mit Becher und Novak dann aktuell auch. Am Kreis können sie ein bisschen rotieren, will ich nicht sagen, aber haben da unterschiedliche Möglichkeiten. Und dann im Rückraum, ich würde sagen, aktuell ist die Kombination Schoch, Mappes und Chavor, was die erste 7 angeht. Wie siehst du das?
Das sehe ich auch so. Wir müssen gleich nochmal kurz innehalten, weil wir haben noch einen vergessen, aber egal, einen von den Etablierten, in Anführungszeichen Etablierten. Fangen wir mal hinten an. Also wir haben ja schon angefangen, Rückraum sehe ich genauso. Kreis Rasmus Meyer ist auch, glaube ich, klar. Also zumindest Start 7 vorne. Dom geht kein Weg dran vorbei, egal wie Krakowski jetzt vorab noch gut drauf ist. Dom muss natürlich gucken, wie er mit seiner Kraft an Haus hält, wenn er jetzt zurückkommt. Links außen Becher ist auch klar. So, Torwart, der Till muss schon ein bisschen Gas geben, das weiß er selbst auch, weil Anadin Zulakovic drückt da schon ordentlich. Der hat jetzt beim Turnier in Linden zweimal richtig gut gehalten. Till sicher auch ein bisschen unglücklich gewirkt, weil hinter der Abwehr in den anderthalb Spielen war ja die Abwehr halt auch nicht ganz so, wie sie hätte sein sollen, nämlich gegen BAC und auch in der einen Halbzeit gegen Hüttenberg. Erste Halbzeit, da hat es nicht so funktioniert. Da muss Till sicher aufpassen, natürlich ist er die Nummer eins und Anadin stellt sich da auch hinten an, aber wenn der dann kommt, ist der auch ein Faktor. Also sehe ich auch Till natürlich als erstes Sieben und dann sind wir da durch. Wobei, wie gesagt, ich glaube, da gerade hinten im Tor, da kann schon noch was passieren, aber Till muss ja auch irgendwann mal jetzt dann auch mal richtig durchstarten. Das macht er auch, ist ja auch dran und ist ja auch ein Mensch, der reflektiert und weiß, was er zu tun hat und zu machen hat und ist die Nummer eins, wie gesagt. Und die anderen, ja, die haben wir jetzt gerade so ganz gut d'accord auch aufgestellt für die Startsieben.
Dann können wir ja das Traineramt von Frank Carstens übernehmen.
Können wir übernehmen. Wir haben, wie gesagt, noch einen vergessen. Ich muss ganz kurz zwischendurch reingrätschen, weil ich glaube, einen vergisst man bei diesen Rückraumkisten mit Auhansu und Schoch und Mappes ganz gerne mal. Und das ist der kleine Bruder von Till, nämlich der Ole Klimke. Ich glaube, der kann, wenn der so unverletzt bleibt, der war jetzt wieder verletzt letztes Jahr mal zwischendurch, umgeknickt, Vorbereitung schwierig im Winter. Ole Klimke ist der Joker. Also Jonas Schoch hätte ich jetzt gesagt, ist der Joker, aber ich glaube tatsächlich, Ole Klimke ist der Joker. Und zwar sowohl in der Mitte, wo er ja auch spielen kann, Rückraum, als auch Rückraum links. Und hinten kann er ja sowieso spielen. Und ich glaube, dass er da sogar fast überall spielen kann. Also da wird es sicher nochmal eine Überraschung geben, glaube ich. Und zwar eher in die richtige Richtung. Wünsche ich zumindest der HSG und wünsche ich vor allen Dingen nicht nur dem Till, sondern vor allen Dingen auch dem Ole.
Ja, das ist ein interessanter Spieler, den ich ja in der vergangenen Saison auch das ein oder andere Mal in der Halle habe spielen sehen. Und ich finde auch, dass er gute Eigenschaften hat. Er ist vor allem einer, der sich nicht scheut, da auch in die Lücke richtig reinzugehen. Also das gefällt mir generell ganz gut. Apropos Richtung, also dass es Richtung Klassenerhalt gehen soll und dass man erstmal den sichern will, ist, glaube ich, gar keine Frage. Aber in welche Richtung geht es am Ende der Spielzeit für die HSG, Volkmar?
Ja, ich habe ein Schmunzeln auf den Lippen, weil ich unter der Woche auch einen Kommentar von Andreas Lex gehört habe. Der war früher ja auch bei der HSG, dann noch lang beim TV Hüttenberg und auch in der Handballszene unterwegs und kennt sich auch ein bisschen aus. Der sagte dann irgendwann Mitte des Spiels gegen den BAC so, naja, also er glaubt, es ist tatsächlich auch, wenn es richtig, richtig gut läuft, auch Platz 6 bis 10 drin. Da musste ich zu Hause vom Fernsehen, weil ich es nur im Stream gesehen habe, das Spiel, mal kurz schmunzeln und habe dann aber mal kurz nachgedacht und habe so gedacht, naja gut, das heißt ja eigentlich ein einstelliger Tabellenplatz. Ich glaube, das ist tatsächlich möglich für die HSG Wetzlar. Es ist möglich, wenn alles funktioniert, wenn es vorne funktioniert mit diesen, was wir besprochen haben, Rückraum und so weiter und vor allen Dingen, wenn es hinten funktioniert, weil in der Abwehr haben sie den größten Aderlass jetzt bekommen mit Wagner, mit Rubin, ja, dass da Leute performen müssen, auch im Innenblock, die halt jetzt noch nicht so wirklich so auf dem Schirm sind, ob die das auch wirklich können gegen die Watze, die da auf sie zurollen. Speziell im ersten Spiel in Magdeburg wird es schon spannend. Ne? Same procedure as last year, nur diesmal auswärts. Wenn das alles funktioniert, ja, ist einstellig drin. Wenn nicht, glaube ich aber trotzdem, schon 11-12 wäre schon drin. Also auf jeden Fall wieder eine Steigerung gegenüber letztem Jahr in Sachen Platzierung.
Ich halte sehr viel von den Spielern, die neu mit dabei sind. Insbesondere Jonas Schoch, finde ich, ist ein hochinteressanter Spieler. Er ist nicht mehr ganz so jung wie noch vor einigen Jahren und hat in Baling aber immer sehr, sehr solide Leistungen gebracht. Ist 1,92 groß, jetzt 30 Jahre alt, aber hat halt auch entsprechend Erfahrung. Also dem traue ich da schon eine sehr, sehr gute Rolle zu. Und ja, da müssen wir natürlich dann jetzt mal sehen, wie das dann auch harmoniert mit diesen ganzen Spielern, die neu im Rückraum mit dabei sind. Und klar, es kommt auch drauf an, wie fit ist Dominik Mappes und wie viel Magic oder wie viel Tragic ist er dann am Ende. Also Volkmar, wir haben die HSG Wetzlar besprochen und nicht nur das, sondern natürlich auch in dieser Sendung die MT Melsung und den THSV Eisenach. Erstmal vielen Dank an dich und meine beiden anderen Experten und alle, die auch heute wieder reingehört haben. Informationen gibt es wie gehabt auf Social Media und zwar bei Facebook, Twitter, YouTube und vor allem auch bei Instagram. Möchte ich insbesondere nochmal darauf hinweisen, da sind wir unterwegs auch mit dem einen oder anderen Video in der Story mit kurzen Einschätzungen, mal zwischendurch, wenn es irgendwie eine Breaking News gibt. Da solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen und ihr solltet vor allem wieder reinhören. In 2 Tagen, wenn die nächste Vorschau-Sendung dann on air geht. Danke für eure Zeit und bis dahin. Tschüss.